ARD Sounds.
Hallo ihr Lieben. Bevor es gleich richtig mit dieser Folge losgeht, will ich kurz noch einen Hinweis in eigener Sache loswerden. Wir gehen nämlich live. Ja, richtig gehört. Wir wagen mit dem Ernährungsdocs-Podcast den Sprung auf die Bühne. Los geht's am 19.06. in Boltenhagen. Wenn ihr dabei sein wollt, uns live erleben und auch die ein oder andere Frage direkt an die Docs loswerden wollt, dann bucht euch doch ein Ticket. Den Link zum Ticketshop, den findet ihr in unseren Shownotes. Ich würde mich super freuen, euch in Boltenhagen zu sehen. Und Viola Andresen, mit der ich jetzt in dieser Folge spreche, die ist auch dabei. Los geht's. Hi und willkommen zu einer neuen Folge des Ernährungsdocs-Podcasts. Hier gucke ich zusammen mit den NDR Ernährungsdocs auf die Patientinnen und Patienten aus den Fernsehfolgen und vor allem darauf, wie sie mit einer veränderten Ernährung ihre Krankheit besser in den Griff bekommen konnten. Und dabei kommen auch ganz viele nützliche Tipps für uns alle rum. Und am Ende jeder Folge stellen wir euch ein paar gesunde und leckere Lebensmittel vor. Alle Folgen findet ihr bei ARD Sounds. Und heute erfahrt ihr, warum Eiweiß bei entzündlichen Darmerkrankungen so wichtig ist, wie ihr am besten aus alten Essgewohnheiten rauskommt und eine neue reinfindet und warum Leinöl ein völlig unterschätztes Lebensmittel ist. Ich bin Julia Dehmann. Legen wir los.
Die Ernährungsdocs.
Man hat über einen Tag, wenn es richtig schlecht läuft, bis zu 20 Durchfällen, starke Blutungen dabei, Flüssigkeitsverlust, auch Fieber, Schüttelfrost. Es ist so, als wenn man quasi mit einer Dauergrippe lebt. Du gehst 100 Meter und kannst nicht mehr. Du kannst mit deinem Kind nicht auf dem Spielplatz spielen. Du kannst dich eigentlich nur immer in einem ganz kleinen Radius bewegen, weil du einfach auch wieder eine Anlaufstelle brauchst, wo du entweder sitzen oder liegen musst, weil du einfach nicht mehr kannst.
Diese heftige Symptombeschreibung, die stammt von Katrin Friedrich. Sie ist zu diesem Zeitpunkt 48 Jahre alt und leidet seit 6 Jahren unter Colitis indeterminata. Das heißt, ihr Darm ist chronisch entzündet.
Ja, genau. Und sie hat ja echt gerade total eindrücklich beschrieben, wie einschreckend diese Erkrankung sein kann oder auch für sie ist. Und es ist halt eine chronische Autoimmunerkrankung, die läuft oft in Schüben. Und wie sie ja schon sagte, das macht teilweise heftige Durchfälle, Blutverlust, Blut im Stuhl, Bauchschmerzen, aber eben auch andere Beschwerden wie Fieber, Gelenkbeschwerden. Also die Menschen sind richtig krank.
Mit mir im Studio ist heute Ernährungsdoc und Magen-Darm-Spezialistin Viola Andresen. Du leitest das Bauchzentrum am Medizinikum in Hamburg und ich finde es sehr schön, dass du heute bei mir bist.
Ja, danke, ich freue mich auch.
Viola, Colitis indeterminata, das klingt ja erstmal so, als wüsste man nicht, warum eben der Darm entzündet ist. Also, ne, das schließe ich jetzt so aus dem Wort indeterminata.
Naja, das Warum ist eigentlich nicht unbedingt jetzt die Frage, wobei ich zugebe, das drängt sich auf. Aber entscheidend ist, es gibt eigentlich zwei bekannte chronische Darmerkrankungen. Das ist der Morbus Crohn und die Colitis ulcerosa, die eigentlich absolut charakteristische Unterschiede aufweisen. Bei Morbus Crohn ist zum Beispiel die ganze Darmwand durchgehend entzündet. Die Erkrankung verläuft im gesamten Magen-Darm-Trakt, also kann auch im Magen und im Dünndarm stattfinden. Bei der Colitis ulcerosa hingegen ist es eine Entzündung nur der Darmschleimhaut, immer nur im Dickdarm und es ist immer ein durchgehender Befall. Und das Problem ist, dass es bei manchen Menschen eben Charakteristika von beiden Erkrankungen gibt und dass man am Ende sich nicht festlegt, welche der beiden Formen ist es. Und in dem Fall nennt man das Ganze dann Colitis indeterminata. Das Gute aber ist, dass man trotzdem natürlich die Therapien einsetzen kann, auch wenn man jetzt die Diagnose weder in die eine noch die andere Richtung so ganz genau stellen kann.
Nämlich mit der richtigen Ernährung kann man die Beschwerden in ganz vielen Fällen deutlich lindern. Katrin Friedrich hat vor einem guten Jahr bei den Ernährungsdocs Hilfe gesucht. Wie hast du sie da erlebt?
Da war Katrin echt ziemlich verzweifelt. Sie musste sogar ihren Beruf als mobile Friseurin aufgeben und sie hat diesen Beruf echt total geliebt. Und sie hat das so vermisst, dass sie auch immer wieder zu ihrer Freundin in den Salon ging, um sozusagen ein bisschen die Atmosphäre zu schnuppern. Aber sie konnte es selber tatsächlich nicht mehr ausüben.
Ja, das ist wirklich, finde ich, eine krasse Einschränkung, ne? Wenn man den Job nicht mehr ausüben kann, wenn man so krank ist. Und wie oft waren denn dann die Schübe und auch wie lange die sie so hatte?
Ja, also als wir uns kennenlernten, war ihr letzter Schub, glaube ich, 3 Jahre lang. Das war auch irgendwie der schlimmste gewesen. Sie hatte aber in der Vergangenheit schon etwas leichtere Schübe gehabt. Und was eben auch so ein Punkt war, sie sagte halt auch, sie sei total erschöpft. Also auf die Frage, wie ist ihr Akku zum Beispiel? Zwischen 1 und 10, da sagte sie ja, wenn es gut läuft, bei 4, wenn es schlecht läuft, bei 3. Also wirklich eher wenig Lebensqualität, muss man sagen.
Ja, wenn der Akku dauerhaft so leer ist, das ist wirklich, ja, kann man sich vorstellen. Also das heißt, sie ist einfach konstant mehr oder weniger auf dem Zahnfleisch gegangen. Und ich finde, das muss ja auch ganz schön hart so im Familienalltag sein, ne? Sie hat ja Kinder.
Ja, absolut, eben, genau. Und sie hat eben noch ihren Mann und ihre zwei Kinder, die sie versorgen wollte oder die sozusagen auch ihre Aufmerksamkeit brauchten. Und natürlich lässt sich dann auch der Tagesablauf gar nicht so richtig planen. Und wie gesagt, man muss immer im Hinterkopf haben, wo ist die nächste Toilette? Das ist auch echt etwas, was die Patienten sehr belasten kann. Und natürlich auch immer die Ungewissheit, wann kommt das nächste Mal auch wieder stärkere Symptome wie Durchfall, Schüttelfrost oder Fieber. Und das hat uns ja auch ihr Mann erzählt.
Sie ist tatsächlich immer sehr kaputt. Wenn wir wohin wollen oder sonst was, dann ist es halt schwierig, weil wir immer gucken müssen, wie die Tagesform gerade ist. Ne? Es gab auch schon Tage, wo sie einfach nur im Bett lag und gar nicht irgendwie raus konnte. Ne?
Ja, aber ihr konntet ihr zum Glück helfen, denn Betroffene von chronisch entzündlichen Darmerkrankungen, die profitieren natürlich total von so einer Ernährungsumstellung, denn da ist ja nun mal der Verdauungstrakt betroffen, ne?
Ja, und das hat tatsächlich verschiedene Bereiche. Also einerseits natürlich die Entzündung an sich, aber auch ein Problem ist auf der Nährstoffmangel, weil viele Betroffene sich einfach gar nicht vernünftig ernähren können aufgrund der Beschwerden. Aufgrund der Durchfälle gehen auch viele Nährstoffe verloren. Und deswegen ist die Ernährungsform auch ganz, ganz wichtig, allein schon um die Energiereserven aufzufüllen. Und allein schon als verträgliche Kost empfehlen wir eine sogenannte angepasste leichte Vollkost. Die ist ausgewogen, gesund und auf der anderen Seite ganz wichtig, nicht zu schwer verdaulich.
Ja, und da musstet ihr natürlich erstmal rausfinden, wo denn bei Katrin noch Luft nach oben ist. Sie hat erstmal dann, wie ja eigentlich immer bei euch, zum Anfang so ein Ernährungstagebuch geführt, eine Woche lang. Und worauf hast du da vor allem bei der Auswertung geachtet?
Na, wie immer achten wir natürlich auch darauf, was die Personen essen. Aber auch, wir fragen ja auch immer danach, wie fühlt man sich danach? Und da kann man eben auch sehr schöne Rückmeldungen bekommen, welches Essen wird eigentlich gar nicht gut vertragen, auch wenn das den Kandidaten oft gar nicht so bewusst ist. Und in ihrem Ernährungstagebuch war tatsächlich sehr viel sogenannte leere Kost vertreten. Also wo wir sagen, das ist was zu essen, aber da ist nichts, kein guter Nährstoff drin, sowas wie Pommes frites, Pizza, Burger, Schokolade. Und ihr war das schon bewusst, dass das nicht so großartig ist, und das hat sie auch kommentiert in unserem Gespräch.
Das ist diese leere Kost, das sind leere Kalorien, die haben keine gesunden Nährstoffe, stattdessen eher viele Zusatzstoffe, und das ist genau ungesund für den Darm.
Ja, ist praktisch.
Aber Sie mögen schon auch gerne naschen dann offenbar, ne?
Ja. Ja.
Gern das Süße.
Und ja, wenn man zur Ruhe kommt und wenn man dann meint, man hat was verdient. Ne? Mhm.
Ja, das kann man ja auch irgendwie nachvollziehen. Nach so einem anstrengenden, stressigen Tag dann irgendwie was Leckeres essen, das auf der einen Seite nicht aufwendig ist, aber dann auf der anderen Seite oft auch nicht so super gesund.
Nein, tatsächlich. Und in Katrin Friedrichs Fall war das natürlich genau der Knackpunkt. Sie hat einfach sehr vieles gegessen, was für ihren Darm, also für alle Därme, aber wenn sie gesund sind, können sie es besser ab, aber für ihren Darm natürlich besonders ungünstig war. Und ganz wichtig zum Beispiel wären hier die Zusatzstoffe zu nennen in den hochverarbeiteten Lebensmitteln. Wir wissen heute, dass Zusatzstoffe eine wesentliche Rolle spielen können bei der Entwicklung von diesen entzündlichen Darmerkrankungen und auch bei der Unterhaltung der Erkrankung. Das heißt, dass die sollten unbedingt von Patienten mit chronisch entzündlichen Darmerkrankungen dauerhaft vermieden werden, also was wie Pizza und diese ganzen Fertigprodukte. Also das ist ganz wichtig. Und dann natürlich hat sie sehr viel Zucker gegessen. Und Zucker ist natürlich irgendwie auch etwas, wo wir immer wissen, das ist entzündungsfördernd, das fördert auch die eher ungünstige Darmflora. Und das sind auch, ist auch ein wichtiger Punkt in ihrer Ernährung, der nicht gut war. Und natürlich fehlen auf der anderen Seite die darmfreundlichen Nährstoffe und Ballaststoffe, wobei man hier immer natürlich auch immer sagen muss, da muss man ja auch vorsichtig sein, wenn Menschen Darmbeschwerden haben, welche Ballaststoffe sind günstig und gut verträglich.
Ja, verstehe. Viola, lass uns noch mal einen kleinen Schritt zurücktreten. Du hast ja eben gesagt, dir war es eben besonders wichtig, auch mal zu gucken und nachzuvollziehen, wie hat sich denn Katrin nach dem Essen gefühlt? Kannst du das noch mal beschreiben, wie es ihr ging?
Naja, sie hat ja selber tatsächlich auch auf das Protokoll geschrieben, dass es ihr nicht gut ging nach dem Essen. Zum Beispiel waren da Stichworte wie energielos, abgeschlagen, Ziehen im Bauch, Müdigkeit, Durchfall. Also es war wirklich so, dass nach dem Essen auch Beschwerden auftraten. Das hat sie schon auch aufgeschrieben. Und wir haben ja oft das Phänomen, dass in dem Moment, wo die Kandidaten das Protokoll schreiben, ihnen erstmalig wirklich auffällt, welches Essen eigentlich überhaupt nicht gut für sie ist.
Ja, diese körperlichen Reaktionen, das ja, ist ja auch einfach heftig, was sie da beschrieben hat. Erklär doch mal, wie kommt es denn zu diesen Symptomen?
Also das ist unterschiedlich. Ein wichtiger Punkt ist natürlich, die Darmschleimhaut ist entzündet. Und wir sagen, es ist eine gewisse Darmbarrierestörung oder auch manche sagen, der Darm ist undicht. Letztendlich bedeutet das, dass mehr Stoffe in die Darmwand einwandern können, als es normalerweise bei einer gesunden Barriere der Fall wäre. Und dadurch werden die Immunzellen im Darm aktiviert, die eben dafür auch da sind, um Eindringlinge, auch selbst zum Beispiel Bakterien, abzuwehren. Und diese Abwehrreaktionen bei diesen chronisch entzündlichen Darmerkrankungen, die gehen nicht mehr weg. Die bleiben sozusagen bestehen und es entsteht ein dauerhafter Entzündungszustand. Und das ist eben das, was am Ende den Darm auch kaputt machen kann tatsächlich.
Jetzt hast du eben von undicht gesprochen, aber man hat schon gemerkt, dass du da auch etwas gezögert hast. Man hört ja auch immer mal wieder den Begriff Leaky Gut, ne? Also so, das ist so ja auch so ein Bild vielleicht von so einem löchrigen oder durchlässigen Darm. Was hat es damit auf sich? Hängt das zusammen? Oder?
Ja, genau. Das ist im Grunde genau das Gleiche. Aber dieser Begriff ist einfach sehr irreführend. Denn der Darm hat natürlich nicht Löcher. Also ich meine, der kann Löcher haben, aber das ist dann eine ganz andere Erkrankung. Hm. Wenn die Darmbarriere gestört ist, also die Darmbarriere ist eine aktive Grenzkontrolle, kann man so sagen. Das heißt, wir müssen ja Nährstoffe aufnehmen, wir müssen Flüssigkeit aufnehmen im Darm, wir müssen auch wiederum Verdauungssäfte ausschütten in den Darm. Das heißt, es ist ein Kommen und Gehen durch diese Darmwand durch, aber gewisse Stoffe dürfen eben nicht durchwandern und diese Barriere wird kontrolliert. Da können sich die Zellen quasi öffnen, irgendwas durchlassen, dann verschließen die sich wieder. Und das ist die gesunde Darmbarriere und die kann gestört sein. Das heißt eigentlich eine Funktionsstörung und keine strukturelle Störung, wo Löcher entstehen. Und deswegen zucken wir so, wenn wir hören löchriger Darm. Wir sagen eher Darmbarrierestörung.
Danke, dass du das nochmal so erklärt hast. Genau, also undicht heißt in dem Sinne eben, es ist eine funktionelle Geschichte, keine strukturelle Geschichte. Ich glaube, das hat es nochmal ganz gut beschrieben. So, ihr habt dann aber bei Katrin eben nochmal im Rahmen einer Darmspiegelung einen Blick in den Darm geworfen.
Man sieht hier eben überall diese rot eingeschossenen Blutgefäße. Krater, wo die Schleimhaut richtig zerfressen ist von der Entzündung.
Ja, schockierend. Genau. Einfach schockierend. Man hat halt nur die Beschwerden, aber weiß natürlich nicht, was innen drin los ist. Ne?
Im Grunde wie so eine Schürfwunde, wenn man hinfällt, wenn alles aufgeschrappt ist. So sieht es dann eben innen im Darm aus.
Ja.
Ja, also wir haben mit Katrin halt wirklich ihre Darmspiegelungsbilder durchgeguckt und da konnte man eben genau sehen, wie sieht die entzündliche Erkrankung in ihrem Darm aus. Und das ist eigentlich ganz interessant, weil viele Patienten tatsächlich gar nicht so eine genaue Vorstellung haben, wie es in ihrem Darm aussieht. Also natürlich ist die Darmspiegelung eine ganz entscheidende Untersuchungsmethode, die Erkrankung festzustellen. Aber natürlich gibt es auch andere Anhaltspunkte für eine Darmentzündung, beispielsweise Entzündungsmarker im Blut. Man macht einen Ultraschall des Bauches. Ganz wichtig ist auch eine Stuhlprobe, wo man Entzündungsmarker messen kann. Und natürlich, wenn etwas neu auftritt, so eine Darmentzündung auch mit Blut im Stuhl, das kann auch immer eine bakterielle Darminfektion sein. Salmonellen, gut, weniger mit Blut, aber Shigellen, was auch immer. Campylobacter ist ganz typisch mit blutigen Durchfällen. Das muss man natürlich, gerade wenn es das erste Mal auftritt, auch immer abgrenzen.
Genau. Und du hast vorhin gesagt, dass so eine Colitis indeterminata diagnostiziert wird, wenn man eben nicht genau unterscheiden kann, ist es jetzt Morbus Crohn oder Colitis ulcerosa, ne?
Genau, also weil diese Erkrankung dann teilweise Charakteristika von beiden Erkrankungen aufweisen kann und man das eben nicht so genau mehr differenziert. Und das passiert häufig auch bei Kindern und Jugendlichen, wenn die Krankheit sozusagen noch so ein bisschen schwammiger vielleicht verläuft. Und bei diesen Fällen ist es oft so, dass sich dann im Laufe des Lebens die ein oder andere Erkrankung richtig rausbildet, dass man dann die Diagnose genauer stellen kann. Also viele Colititiden indeterminate, oder wie ist jetzt die Pluralform? In vielen Fällen der Colitis indeterminata lässt sich dann im Laufe von Jahren irgendwann noch die genauere Diagnose noch stellen. Aber also für die Therapien macht es meistens auch erstmal gar nicht so einen Riesenunterschied und für die Ernährungsumstellung eigentlich auch nicht. Deswegen ist das tatsächlich gar nicht so relevant.
Ja, weil es eigentlich generell eben darum geht, die Entzündung eben zu beruhigen und das am besten mit so leicht verdaulicher Ernährung, weil sie einfach die Schleimhaut nicht so reizt.
Ja, genau. Wobei man natürlich auch echt unterscheiden muss, in welcher Phase des Entzündungsschubs die Patienten gerade sind, welche Ernährungsstrategie da die beste ist. Also in einem richtig schweren Entzündungsschub kommt eine andere Ernährung zum Einsatz oder andere Ernährungstherapie als bei sozusagen Erhaltungsernährung, um den Darm dauerhaft gesund zu halten.
Dann lass uns doch jetzt mal gucken oder aufdröseln, wie so eine Ernährung aussehen kann. Und zwar am Beispiel von Katrin Friedrich.
Ja, also wir hatten Katrin Friedrich eine Ernährungsumstellung aus mehreren Komponenten empfohlen. Also wir hatten bei ihr zunächst mal diese darmschonende Vollkost empfohlen. Und da muss ich aber auch dazu sagen, dass Katrin Friedrich zu dem Zeitpunkt auch sehr wirksame Medikamente erhalten hatte, die sozusagen den akuten Schub schon gut eingegrenzt hatten. Das heißt, sie war schon noch im Beschwerdebild, aber sie hatte nicht mehr das Vollbild der schweren Entzündung. Deswegen konnten wir bei ihr jetzt schon auf diese Stufe gehen. Und diese darmschonende Vollkost, dazu gehören eben zum Beispiel Lebensmittel aus eher geschroteten Vollkorn, feingemahlenem Hafer, also schon Vollkornprodukte, aber eben nur feingemahlen, nicht die groben Körner. Und wir wünschen uns auch viel Ballaststoffe, aber dieses ballaststoffhaltige Gemüse muss gut verträglich sein, also eher faserarm, eher Quellstoffe. Dann zum Beispiel auch fettarme Milchprodukte und helles Fleisch. Also wir kommen ja nochmal auf das Eiweißthema, aber das ist auch ganz wichtig.
Und dann kamen ja zu eurer Strategie noch zwei weitere Komponenten dazu. Was war das?
Genau, eins habe ich ja kurz schon angedeutet, auf jeden Fall die Eiweißkomponente. Sie sollte auf jeden Fall darauf achten, ausreichend Proteine zu sich zu nehmen. Wir wissen aus der Literatur, dass Proteine Autoimmunerkrankungen günstig beeinflussen können. Und natürlich sind sie ganz essentiell, um auch Dingen wie Erschöpfung entgegenzuwirken. Wir haben ihr zum Beispiel 1,2 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht empfohlen. Das ist mehr, als sozusagen ein durchschnittsgesunder Erwachsener braucht. Also in ihrem Fall waren das mehr als 100 Gramm Protein pro Tag, also schon eine ganze Menge. Das muss man erstmal schaffen.
Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, ich komme da ehrlich gesagt nicht so drauf. Und ich finde, das klingt auch echt viel, ne? Also vielleicht kannst du noch mal kurz erklären, warum das bei diesen Krankheiten so wichtig ist, viel Eiweiß zu essen. Denn wenn ich jetzt mal so überlege, die Deutsche Gesellschaft für Ernährung, die empfiehlt ja gesunden Erwachsenen 0,8 Gramm Eiweiß pro Kilogramm Körpergewicht, wenn man jetzt nicht super, super sportlich ist. Dann darf es ja gerne auch ein bisschen mehr sein.
Genau, und ich glaube, generell sind die Empfehlungen ja immer angepasst an den Bedarf oder auch vielleicht an den Verlust. Und das muss man eben auch wissen, dass Patienten mit schweren Durchfallerkrankungen oft viel Eiweiß über den Darm verlieren und gleichzeitig das Eiweiß auch nicht so gut aufnehmen können, wenn der Darm entzündet ist. Also das ist alles, also wegen der Durchfälle ist auch einfach Transport so schnell. Das heißt, es gibt einfach einen Eiweißverlust. Und dann haben wir natürlich auch die chronische Entzündung, die auch einen höheren Eiweißbedarf hat, weil ja unter anderem auch die ganzen Entzündungseiweiße gebildet werden. Auch hier ist sozusagen ein erhöhter Eiweißbedarf. Und die chronischen Entzündungen erhöhen auch den Energiebedarf an sich. Das heißt, wenn der Körper Energie braucht, baut er sonst Muskulatur ab. Das wollen wir natürlich verhindern. Daher ausreichend Eiweiß anbieten beim Essen, dann kann man dem entgegenwirken.
Und wie kann man jetzt diesen erhöhten Bedarf decken? Also wenn ich jetzt mal so überlege, wie gesagt, 100 Gramm Eiweiß, das muss man erstmal schaffen.
Ja, man muss tatsächlich sich so ein bisschen bewusst machen, wo ist überall Eiweiß drin und einfach darauf achten, dass man wirklich bei jeder Mahlzeit auch Eiweiß dabei hat. Also zum Beispiel bei 3 Mahlzeiten, dann vielleicht noch 1 bis 2 Snacks am Tag, immer wieder ein bisschen Eiweiß unterbringen. Also gerade bei den Hauptmahlzeiten haben wir natürlich Aspekte wie eben Hühnchenfleisch, Quark, jetzt beim Frühstück, Fisch, Mülsenfrüchte. Und bei den Snacks kann man gut zum Beispiel Mandeln einbauen. Tofu ist ja auch ein sehr eiweißreiches Gericht, wenn man jetzt nicht so viel Fleisch essen möchte. Und genau, das sind also gute Eiweißquellen. Und dann haben wir natürlich auch noch die dritte Komponente der Ernährungsumstellung. Und das ist ja generell dieser Überbegriff der anti-entzündlichen Ernährung.
Genau, die baut ihr ja auch relativ häufig ein, weil ihr natürlich häufig Patientinnen und Patienten habt, die in irgendeiner Form Entzündungen im Körper haben. Und da geht es ja auch speziell in diesem Fall darum, dass der Darm einfach nicht dauerhaft in diesem Alarmzustand sein muss, ne?
Genau, und deswegen geht es dann auch darum, wie in Katrins Fall, dass wir die entzündungsfördernde Arachidonsäure aus Fleisch versuchen zu reduzieren. Die ist besonders häufig in Schwein, Rind oder auch sowas wie Wurstwaren oder Brathähnchen drin, aber zum Beispiel auch in Eigelb. Das sind sozusagen die ungünstigen und wir wollen ja lieber Omega-3-haltige Fettsäuren aus Fisch und Nüssen, Leinsamen, Rapskern oder Hanföl oder auch Leinöl anbieten. Das sind eben die guten Fettsäuren, die antientzündlich wirken. Und das ist eben genau dieses Gleichgewicht, was wir in die günstige Richtung bringen wollen.
Da hat Katrin ja ganz schön viel zu tun gehabt irgendwie, ne? Also es war wirklich eine komplette Ernährungsumstellung von einer eher entzündungsfördernden Ernährung, muss man sagen, die sie vorher hatte, mit viel schlechten Fetten und Zucker, hin zu einer darmschonenden Vollkost, aber eben angepasst mit viel gesundem Eiweiß. Kannst du mir vielleicht mal so ein, wie sah so ein Beispieltag aus, dass ich mir das mal vorstellen kann?
Ja, also das war natürlich tatsächlich schwierig für sie und wir haben das ja, wie wir bei allen Kandidaten machen, auch unterfüttert mit Rezeptvorschlägen, die wir ihr mit an die Hand gegeben haben. Zum Beispiel ein warmer Papaya-Kokos-Porridge zum Frühstück mit schön verdaulichem Obst wie Papaya. Haferflocken sind sehr gut verdaulich, insbesondere wenn sie gekocht sind oder man kann sie auch vorher einweichen, dann sind sie auch besser verdaulich. Als Mittagessen hatten wir ihr vorgeschlagen ein grünes Gemüsecurry mit Vollkornreis, abends zum Beispiel eine Wurzelsuppe mit Cashewkörnern, die eben auch ganz viel Protein liefert. Und bei ihr war natürlich auch die besondere Herausforderung noch, dass sie halt zwei kleine Kinder oder relativ kleine Kinder noch hatte, die natürlich so ganz andere Vorstellungen auch vom Essen hatten. Und da hatte sie manchmal dann auch so zwei Gerichte gekocht, eins für sich und eins für den Rest der Familie.
Ja, das ist ja manchmal, ne, das ist echt gar nicht so einfach, wenn dann die Familie nicht unbedingt mitzieht. Wobei ich sagen muss, also gut, als Kind weiß ich jetzt nicht, das ist bei mir jetzt auch schon ein bisschen her, aber ich finde, das klingt alles richtig, richtig lecker. Und wenn euch jetzt gerade beim Zuhören auch das Wasser im Mund zusammengelaufen ist, dann guckt doch einfach mal auf der Homepage der Edox vorbei, ndr.de/edox. Da gibt's diese ganzen Rezepte und natürlich noch viel, viel mehr. Gibt's aber auch ganz bequem als Direktlink in unseren Shownotes. Aber jetzt erzähl noch mal bitte von deinem ersten Eindruck. Nach 3 Monaten, da hast du Katrin ja zu Hause besucht.
Ja, also sie hat da natürlich auch das als Herausforderung wahrgenommen, aber sie hat sich total ins Zeug gelegt. Das war eine starke Umstellung. Sie hat das eigentlich super versucht umzusetzen und ihre Kinder waren auch offen dafür, das zu probieren. Manchmal ist es auch eher so die Haltung der Eltern, dass sie denken, oh, das kann ich denen gar nicht anbieten. Aber ihre Kinder waren da durchaus auch offen.
Ja, hören wir doch mal rein.
Ja, wie sieht's aus? Was hat sich denn jetzt geändert?
Alles, komplett alles. Ernährung, Einstellung zum Essen, Lebensmittel, der Alltag, einfach alles.
Wie war das für Sie? War das schwierig?
Ja, es war schwierig, doch. Weil man muss ja aus seinen alten Gewohnheiten raus.
Ja, und alte Gewohnheiten abzulegen, das ist wahnsinnig schwierig. Das wissen wir und haben wir ja hier auch schon öfter besprochen. Aber was kann dabei vielleicht helfen?
Naja, es geht ja schon damit los, dass sich ein Kandidat bei uns überhaupt erstmal bewirbt. Das heißt, da ist natürlich eine intrinsische Motivation. Die Menschen wollen ja was ändern, weil sie einen Leidensdruck haben. Sie haben starke Symptome, starke Beschwerden. Und aber es kann natürlich auch etwas so, ja, so Indirektes sein. Zum Beispiel, ich habe das Gefühl, wenn ich so weitermache, dann verkürze ich meine Lebenszeit. Ich will aber doch noch irgendwie jetzt meine Enkelkinder aufwachsen sehen und oder ich will jetzt nochmal durchstarten mit mehr Sport im Leben. Und also das sind neue Beziehungen. Da will man nochmal. Also es gibt ja verschiedene Dinge im Leben, warum man dann plötzlich so einen Motivationsschub bekommt.
Ja, und dann eben heißt es dranbleiben. Das ist manchmal ja auch richtig heftig, ne? Also die Anfangsmotivation, die ist dann total intensiv, aber so eine Ernährungsumstellung auch 6 Monate und länger dann einfach weiter durchzuziehen, das klappt eben nicht immer, wenn die Versuchungen dann vielleicht auch wieder häufiger werden und die Kontrolle manchmal wieder so ein bisschen weniger, dann lässt sich eben so dieser erste Motivationsschub, der lässt dann schnell nach. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich kenne das durchaus auch jetzt nicht nur mit ernährungsbezogenen Themen, sondern auch zum Beispiel mal mit Sport oder so, dann habe ich wieder eine Phase, wo ich denke, ja, jetzt läuft's richtig gut. Dann geht es aus Gründen, weiß ich nicht, Krankheit, viel Stress im Job oder so nicht. Und ja, dann ist es danach, muss ich meine Motivation erstmal wiederfinden, um dann wieder anzufangen, ne?
Ja, absolut. Und ich meine, das kennt ja eigentlich jeder von uns. Und es gibt so ein paar Kernpunkte, die wichtig sind. Also erstmal muss jede Umstellung irgendwo am Ende des Tages auch machbar sein. Also wenn man sich jetzt irgendwas völlig Utopisches vornimmt, dann klappt das sowieso nicht, ist zum Scheitern verurteilt. Dann ist es auch nicht, dass man von 0 auf 100 alles sofort umstellt, sondern man kann auch wirklich in Schritten, Step by Step, die Ernährung umstellen und auch nicht gleich die Flinte ins Korn werfen, wenn es mal einen Tag gar nicht läuft. Und wir sagen ja auch nicht, es muss an 100% aller Tage muss das so umgesetzt sein. Sondern das sollte das Ziel sein. Aber natürlich hat man auch immer wieder rechts und links Tage, wo es eben anders läuft. Und das ist auch normal, das ist auch in Ordnung. Und ich glaube, dass man auch nicht jedes Mal so ein schlechtes Gewissen bekommt, wenn es da mal schief läuft. Und natürlich ist die Frage, wie viel muss man ändern? Und wenn man richtig viel ändern muss oder möchte, dann dauert es einfach auch länger. Also man hat das nicht in 2 Wochen geändert, sondern Gewohnheiten haben sich ja über Jahre bis Jahrzehnte eingeschlichen und die brauchen auch Jahre bis vielleicht auch Jahrzehnte, um in eine andere Richtung sich zu verändern. Und deswegen muss man sich dem Ganzen Zeit geben, das umzusetzen. Man darf sich auch mal belohnen, sollte nicht frustriert sein bei Rückschlägen und dann kann das eigentlich schon gelingen. Und das Gute ist, und das sehen wir ja bei unseren Patienten oder in den Kandidaten ganz oft, wenn die merken, dass es ihnen besser geht, dann ist die intrinsische Motivation aber auch wirklich wieder bei 100%. Und dann können die das oft viel besser durchziehen.
Und was auch wichtig ist, ist ja, dass das Ganze schmecken muss, ne?
Ja, absolut. Und das ist ja das Tolle daran. Es gibt unglaublich viel absolut köstliche Gerichte der gesunden Ernährung. Also eine gesunde Ernährung ist total lecker. Und das wissen viele überhaupt nicht. Die denken immer nur, oh je, und da muss ich ganz viel verzichten. Und das ganze Leckere lasse ich weg und ich ernähre mich nur noch mit Sachen, die mir nicht schmecken. Und das ist totaler Quatsch. Und viele machen sich gar nicht erst auf die Entdeckungsreise. Und unsere Kandidaten, die bekommen eben was an die Hand und sind auch offen dafür. Und die stellen eben fest, wunderbar, was das da alles geht. Und deswegen kann dann die Umstellung auch deutlich besser gelingen.
Also ich muss auch sagen, eure Rezepte, manchmal, wenn ich die hier einfach nur lese, denke ich mir, boah, das klingt so lecker, das muss ich unbedingt mal machen. Mache ich dann oft doch nicht, weil man dann oft bei seinen Standardgerichten bleibt. Aber manches habe ich schon ausprobiert und das war wirklich sehr, sehr lecker. Und bei Katrin war ja auch, sie hat ja gerne genascht, ne? Sie mochte gerne Süßes, kann man niemandem verdenken. Und du hast deshalb auch bei deinem Zwischenbesuch so eine leckere, gesunde Süßigkeit mitgebracht, damit sie eben nicht auf das Naschen verzichten muss, aber auch jetzt nicht direkt zu Schokolade und sowas greift.
Ja, der Hintergrund war auch, dass sie in ihrem Ernährungsprotokoll immer wieder mal diese Kokoskugeln als Süßigkeit hatte. Und dann haben wir gedacht, wir bieten ihr eine gesunde Alternative. Und das waren Kokosquarkkugeln gefüllt mit einer Mandel und mit Mandelmus. Und die waren so lecker. Also, oh, ich konnte mich da reinsetzen. Die sind ganz leicht selbst zu machen und haben gleichzeitig eine gute Eiweißquelle mit dem Quark und der Mandel. Und das war eine super Alternative. Und das ist eben auch toll, wenn man sowas mal weiß, dass es das gibt und ausprobiert, dann hat man gleich eine gesunde Süßigkeit. Total toll.
Auch dieses Rezept gibt es natürlich auf der Ernährungsdocs Homepage und in unseren Shownotes. Und Katrin Friedrich meinte ja, dass es für sie schon auch ein bisschen hart war, aber sie hat echt bis zu diesem Zwischenbesuch schon einiges umsetzen können, ne?
Ja, also wirklich, ich habe gesehen, dass sie sich unglaublich viel Mühe gegeben hat. Sie hat ganz, ganz viel verändert. Sie hat viel weniger ungesunde, verarbeitete Produkte gegessen. Aber sie hatte immer noch so ein paar Stolperfallen, muss man sagen. Also da war auch nicht ganz klar, was ist jetzt wirklich ein Vollkornprodukt oder also sagen wir mal, so eine Dinkelnudel ist nicht per se Vollkorn, sondern es gibt eben auch Dinkelweißmehl. Das wissen viele oft immer gar nicht. Und dann hatte sie auch nicht immer genug Gemüse eingebaut. Da haben wir noch ein bisschen die ein oder andere Stellschraube bearbeitet und in ihrem neuen Ernährungsprotokoll waren auch immer noch so Dinge wie ab und zu mal Bratwurst, Fischstäbchen oder Bananenchips.
Ja, Bratwurst, Fischstäbchen, braucht man nicht drüber reden, völlig klar, verarbeitetes Fleisch, frittierte Produkte. Bananenchips, finde ich, klingen jetzt aber beim ersten Hinhören gar nicht so schlecht. Das ist ja eigentlich nur getrocknete Banane. Okay, relativ zuckerhaltig, aber eigentlich ist es ja Obst, ne?
Ja, aber die sind halt meistens auch nochmal bearbeitet. Also erstmal sind Bananen an sich natürlich schon sehr zuckerhaltig, Fruchtzucker oder auch traubenzuckerhaltig, je nachdem nach Reifezustand. Das ist also insofern nicht ganz so ideal bei antientzündlicher Ernährung. Und die kommerziell käuflichen Bananenchips enthalten in der Regel eben auch noch zugesetzten Zucker und Kokosöl. Deswegen schmecken die auch so lecker wie eine Süßigkeit. Das heißt, die sind sehr, sehr kompakt mit sehr viel auch Kaloriendichte. Und man hat dann viel mehr Zucker, als man eigentlich möchte. Also das ist dann wieder entzündungsfördernd. Und dann macht es eben auch keinen Unterschied, ob man Schokolade oder Bananenchips isst tatsächlich. Und wir haben durch das Kokosöl auch die gesättigten Fettsäuren, also das ist auch nicht so günstig.
Aber trotz einzelner ungünstiger Lebensmittel hat Katrin schon eben nach diesen 3 Monaten Umstellung auch gemerkt, dass es ihr viel besser geht. Sie konnte sich wieder mehr bewegen, sie ging schwimmen, walken und hat auch berichtet von wirklich einer verbesserten Stimmung.
Ja, wir sind dann ja auch gleich in der im Zwischenbesuch zusammen walken gegangen und sie hat richtig viel Energie gehabt, was sie gar nicht mehr vorher kannte. Das war wirklich toll und noch viel deutlicher war das Ergebnis tatsächlich bei der Abschlussuntersuchung nach 6 Monaten.
Was machen die Darmbeschwerden? Was machen die Durchfälle?
Viel, viel besser. Viel, viel besser. Also es ist zu vorher überhaupt kein Vergleich. Ja, und ich habe wirklich eine ganz andere Lebensqualität. Mir tut nichts mehr weh. Ich bin nicht mehr so abgeschlagen. Also man kann wieder von Alltag sprechen.
Ja, also sie hat den Alltag tatsächlich wieder aufnehmen können und sie hat auch wieder mit dem Arbeiten angefangen, was vorher überhaupt nicht mehr ging. Der Akkustand war jetzt bei 7 bis 9 tatsächlich, also schon fast voll, nachdem er vorher nur bei 3 bis 4 war. Also das war wirklich ein ganz, ganz großer Unterschied zu vorher.
Ja, wirklich. Also sie hat deine Ernährungstipps am Ende wirklich auch gut umsetzen können, ne?
Ja, und das war auch noch total niedlich. Sie hatte eine Rezeptmappe mitgebracht und hat das ganz herrlich selbstironisch betitelt Anti-entzündliche Gerichte für Talentfreie.
Ja, ach, ich finde, wenn man das macht, dann ist man ja gar nicht so talentfrei. Also wenn man dann anfängt eben auch zu kochen, also hat sie vielleicht ein bisschen untertrieben.
Ja, natürlich, auf jeden Fall. Und das war aber so, von Anfang an hat sie gesagt, oh, ich bin gar nicht so begabt in der Küche und das mit dem ganzen Kochen ist mir zu viel. Und aber es ist gerade toll, dass sie auch solche Leute sich eben dann dazu durchringen können, das eben anzugehen. Und sie wollte eben auch wirklich zeigen, dass es eben trotzdem geht, auch wenn man vorher vielleicht das Gefühl hat, man ist gar nicht so der Kandidat dafür. Und das fand ich ganz, ganz toll, weil genau so ist es halt. Jeder kann das am Ende umsetzen. Man muss sich einfach nur trauen.
Ja, und das hat ja dann auch ganz viel mit Selbstwirksamkeit zu tun, ne? Also, dass man eben wirklich für sich selbst auch was Gutes tun kann. Das finde ich immer wieder klasse hier zu sehen. Und als angenehmer Nebeneffekt hat es ja sogar auch noch abgenommen, ne?
Ja, ganze 10 Kilo. Und das ist ja tatsächlich auch dann wieder total günstig für den Entzündungsstatus im Körper, weil ja typischerweise dann das Bauchfett verloren geht. Also da hat sie gleich auch nochmal was Gutes für ihre Erkrankung getan. Oder gegen ihre Erkrankung vielleicht.
Ja. Viola, du hast Katrin Friedrich ja zum letzten Mal eben vor guten 1,5 Jahren gesehen bei der Abschlussuntersuchung. Ich habe aber natürlich jetzt, kurz bevor wir das hier aufzeichnen, nochmal mit ihr gesprochen und wollte mal nachhören, wie es ihr momentan geht, wie sie so dran bleibt mit der Ernährungsumstellung. Und ja, wir hören mal rein.
Bin gespannt.
Auf jeden Fall kein Vergleich wie zu damals, ne? Also ganz aufwendige Geschichten und Kochexperimente machen, also das bin ich nicht. Aber ich habe halt ganz viel für mich abgekupfert. Die schnellen Sachen, du hast ja vorher mal eine Phase gehabt, wo du dich ja wirklich umstellen musst, ne, wo es auch schwierig ist. Und ich habe halt meine Lebensmittel komplett beibehalten, ne, wie ich es da auch in Anführungsstrichen beigebracht bekommen habe. Und hat mir halt immer das Einfachste und Unkomplizierteste rausgefiltert. Und das lebe ich jetzt quasi. Und das bekommt mir und meinem Darm auch wirklich sehr gut. Also klar, wenn ich mal essen gehe und da sündige, merke ich das auch immer gleich.
Ja, toll. Ich bin begeistert. Und das ist ja also genau das, was wir uns wünschen, dass man das eben langfristig umsetzen kann. Und klar, man muss für sich einen Weg finden, wie es im Alltag umsetzbar ist. Und klar, geht man auch mal ins Restaurant. Und das ist dann auch nicht so schlimm, wenn das mal ist. Und klar, man bekommt dann vielleicht die Quittung, kann das aber dann auch hinnehmen. Das ist ja dann eine aktive Entscheidung. Aber im Alltag hat sie das ja super für sich umgesetzt.
Vor allem kann sie es jetzt einfach einordnen, ne? Absolut. Das finde ich so toll. Also sie weiß jetzt, okay, wenn ich jetzt essen gehe, wahrscheinlich wird es mir danach schlechter gehen. Aber ich nehme das jetzt in Kauf, weil ich habe jetzt mal Bock auf Pommes oder was auch genau. immer. Und dann weiß man, woher es kommt und weiß auch, wie man dagegen steuern kann.
Richtig. Und das ist dann auch eben nicht so schlimm. Es fällt nicht gleich wieder das Kind in den Brunnen, sondern das ist dann ein Tag, der etwas schlechter ist. Und dann geht es aber auch wieder besser.
Ja. Ja, total schön. Nee, mich hat es auch sehr, sehr, sehr gefreut, als ich mit ihr gesprochen habe. Und das erlebe ich ja einfach häufiger auch, ne? Oder fast immer, wenn ich mit den Patientinnen und Patienten spreche. Das ist, ja, dass es einfach in den Alltag integriert wurde und es einfach besser geht. So. Dann wollen wir doch mal gucken, was du mir Leckeres mitgebracht hast. Wir haben ja hier paar Dinge besprochen, die eben wichtig sind oder die man integrieren kann, wenn man so eine Darmerkrankung hat, wie Katrin eben auch. Und wir haben jetzt mal so ein bisschen was rausgepickt, ne? Es kommen ja viele Komponenten in Frage. Was möchtest du denn besonders hervorheben heute?
Ja, also eine Sache, die ich mir mal vorgestellt habe, dass wir darüber sprechen, ist ja zum Beispiel das Leinöl. Das ist ja ein ganz tolles Öl bei antientzündlicher Ernährung. Aber eben auch etwas tricky in der Handhabung. Erstmal vielleicht zu den Basics. Leinöl entsteht durch Kaltpressen von Leinsamen. Das hat ja so eine schöne goldene Farbe. Der Geschmack ist ja doch sehr markant, kann man sagen, so leicht nussig. Und das Tolle ist, es hat einen extrem hohen Anteil an Omega-3-Fettsäuren, nämlich der Alpha-Linolensäure. Und die hat eben eine anerkannt antientzündliche Wirkung. Und wir sagen ja auch immer, dass Fett so verteufelt wird, ist ja nicht korrekt, sondern wir wollen ja gute Öle unbedingt fördern in der Ernährung, denn die sind ganz, ganz wichtig, ein wichtiger Teil von gesunder Ernährung.
Können wir ja hier nochmal gucken. Das ist ja lichtgeschützt in einer grünlichen Flasche. Ne? Das ist ja wichtig, weil das ein sehr empfindliches Öl ist. Und dann gucken wir jetzt mal, wenn wir das hier in so ein Glas gießen.
Genau, und idealerweise stellt man es sogar auch noch in einen Schrank mit verschlossener Tür, weil die Flasche alleine gar nicht so genug ausreichend abdunkelt. Ganz wichtig bei Leinöl, das ist nur kalt zu benutzen, also nicht zum Braten oder Backen oder Kochen. Denn bei Erhitzen würden die wertvollen Omega-3-Fettsäuren tatsächlich zerstört werden. Und das wollen wir natürlich nicht. Die Lagerung ist wichtig. Wie gesagt, dunkle Flasche ist eigentlich typisch bei dem Öl und dann sollte man es noch kühl und dunkel lagern und tatsächlich möglichst schnell verbrauchen. Also man empfiehlt so innerhalb von 3 bis 6 Wochen sollte es verbraucht werden, weil es sonst einfach auch die gute Qualität verliert und auch ein bisschen vom Geschmack her dann nicht mehr so gut schmeckt.
Also eine kleine Mimose, kann man sagen. Aber es lohnt sich. Also jetzt sehe ich hier auch gerade, ich habe es mir in so ein Gläschen mal gekippt, diese schöne goldene Farbe. Und lohnt sich auf jeden Fall, nicht nur, weil es total gesund ist, ne?
Nein, es ist auch wirklich lecker, also zumindest, wenn man diesen Geschmack mag. Und viele schütten sich das ja oder rühren sich das in den Quark, um den Quark schön cremig zu machen, machen es ins Müsli, zum Beispiel bei Overnight Oats oder auch im rezenten Essen beispielsweise mit Pellkartoffeln, zum Beispiel auch mit Quark. Man kann es in einen Smoothie reinrühren, ins Porridge, also es gibt vielfältige Möglichkeiten, wo man das Öl unterbringen kann.
Ich fand das am Anfang tatsächlich ein bisschen gewöhnungsbedürftig, aber jetzt, wenn ich das auch so rieche, richtig gut. Also ich mache mir das auch immer ins Porridge mittlerweile rein. Und das hast du Katrin Friedrich ja eben auch empfohlen, ne, gegen die Colitis indeterminata.
Genau, weil es eben ein wunderbar antientzündliches Lebensmittel ist. Und ich glaube wirklich, man muss aufpassen, dass man das wirklich immer frisch isst, weil das sonst tatsächlich irgendwann so einen muffigen Geschmack bekommt. Und da haben viele vielleicht das Gefühl, oh, das mag ich nicht, weil sie es einfach noch nicht gut gegessen haben.
Und dann geht es ja eben auch, da ging es bei Katrin ja auch viel um Eiweiß, ne? Zum Beispiel, ja, Hühnerfleisch eignet sich da ja sehr gut, ne?
Ja, so ist es. Also Hühnerfleisch oder Hühnerbrust hat zum Beispiel 23 Gramm Eiweiß pro 100 Gramm. Das ist total viel. Also zum Vergleich, selbst Quark, der ja zu Recht als extrem gesund und eiweißreich gilt, hat nur etwa 10 Gramm pro 100 Gramm. Also das ist weniger als halb so viel. Und wir haben ja schon darüber gesprochen, warum Eiweiß so vorteilhaft ist.
Hier geht es jetzt nicht um so ein Brathähnchen, ne?
Nein, natürlich. Es geht auch darum, wie das zubereitet ist. Eben keine Chicken Nuggets. Das ist ja eh meistens gar kein echtes Fleisch mehr da drin,
ja, das
sondern
stimmt, ja.
Wirklich das frische Hühnerbrustfleisch.
Welche Empfehlung hast du denn noch? Also ich sehe jetzt hier Äpfel und Pflaumen.
Ja, wir haben ja auch immer tatsächlich so eine Mischung aus Empfehlungen und auch aus Anti-Empfehlungen. Und bei Obst und Gemüse ist es gerade bei Menschen mit Darmerkrankungen ganz wichtig, darauf zu achten, welches Obst und Gemüse günstig ist, also was gut verträglich ist. Und manche Gemüsesorten sind halt eben auch nicht so gut für den Darm geeignet, wegen der schwereren Verdaulichkeit. Und darauf sollten die Patienten eben achten.
Erstmal wirkt das so ein bisschen, weil man ja eigentlich denkt, okay, aber Obst und Gemüse ist ja eigentlich alles gesund, ne? Also
ja, es geht ja in dem Fall auch gar nicht darum, ob es gesund ist oder nicht, sondern da geht es wirklich um die Verträglichkeit. Und es gibt gerade bei Patienten mit Darmerkrankungen eben eher verträglichere Gemüsesorten, zum Beispiel milde Gemüsesorten wie Zucchini oder Möhren. Die sind gut verdaulich. Dann kommt es auch auf Dinge an wie eher gedünstet zubereiten als Rohkost zum Beispiel. Also das wäre dann eher gut geeignet. Was ungünstig eben oft ist, und das merken ja viele Menschen auch, sind eben sehr blähende Lebensmittel oder auch sehr faserreiche Lebensmittel, also Zwiebeln, Knoblauch, aber eben auch faserreiche wie Spargel, Lauch, Rhabarber, das sind eben Dinge, die oft schlecht vertragen werden. Und ich habe dir jetzt auch mal mitgebracht, dass du es mal vergleichen kannst. Zum Beispiel, wenn man zwei Obstsorten mal nimmt, Äpfel und Pflaumen. Was meinst du? Was wäre günstiger und was ist ungünstiger? Beiß mal rein.
Leckerer Apfel, auf jeden Fall. Also da würde ich jetzt mal sagen, ist, glaube ich, eher mal gesund. Also gut verdaulich. Jetzt beiße ich mal hier in diese Pflaume rein. Die ist auch sehr lecker, sehr saftig. Am Anfang süß, säuerlich im Abgang.
Du musst auch Obstkoster werden.
Ja.
Aber du merkst schon Unterschiede, ne?
Also wenn man da jetzt mal so reinguckt, der Apfel sieht hier deutlich feiner aus. Du hast ja eben von den Fasern gesprochen. Bei der Pflaume ist, die hat viel mehr Struktur irgendwie, wenn man jetzt hier so in die angebissene Stelle guckt.
Richtig, und man kann das manchmal schon daran erkennen, wenn einem zum Beispiel so Fasern zwischen den Zähnen hängen bleiben. Das sind dann die faserreichen Obst- und Gemüsesorten und die anderen haben eben wenig Fasern. Und trotzdem zum Beispiel hat ein Apfel ja auch wunderbar Ballaststoffe. Wir haben ja die berühmten Apfelpektine, diese Quellstoffe. Das heißt, wir können auch gesunde Ballaststoffe essen mit einem empfindlichen Darm, aber man sollte eben die Fasern tatsächlich meiden.
Ja, gut, dass man uns hier nur hört und nicht sieht, ob ich jetzt irgendwelche Fasern von der Pflaume zwischen den Zähnen habe. Habe ich aber, glaube ich, nicht. Aber das heißt, für diese Fasern braucht einfach der Magen-Darm-Trakt länger, um sie zu zerkleinern und zu verdauen. Also ist einfach schon auch mehr Arbeit, ne?
Naja, beziehungsweise das wird gar nicht klein gemacht. Die Fasern können gar nicht zerkleinert werden. Das ist ja typischerweise eben unverdauliche Zellulose. Und die wandert im Grunde so, wie sie ist, durch den Verdauungstrakt durch. Und das ist natürlich auch schon günstig, weil es ja das Stuhlvolumen fördert. Also bei Menschen, die eine Verstopfungsneigung haben beispielsweise, kann das auch förderlich sein. Aber für einen entzündeten, kranken Darm ist das eben auch eine echte Belastung, wie der Name schon sagt. Und wenn man sagt Ballast, aber eben in dem Fall ein ungünstiger Ballast. Und das sollte man eben meiden bei Menschen, die einen empfindlichen Darm haben.
Habe ich wieder einiges gelernt. Lernen durch Schmecken sozusagen und auch durch Gucken auf jeden Fall. Vielen, vielen Dank für die spannenden Infos und dass wir jetzt auch nochmal auseinandergedröselt haben. Es gibt eben nicht nur Morbus Crohn und Colitis ulcerosa, sondern es gibt auch ja noch mehrere entzündliche Darmerkrankungen. Aber wir wissen jetzt auch nochmal, was man dagegen tun kann.
Vielen Dank.
Übrigens, weitere Rezepte und wichtige Infos rund um gesunde Ernährung nach Krankheiten sortiert findet ihr auf ndr.de/edocs. Autorin dieser Folge ist Sarah Emminghaus und ich bin Julia Dehmann. Lasst doch auch gerne mal ein Abo in der kostenlosen ARD Sounds App da, dann verpasst ihr auch keine Folge mehr. Und zum Schluss, wie fast immer, noch ein Podcast-Tipp für euch. Jeden Tag erscheinen ja super viele spannende Sachbücher, aber die schafft man ja gar nicht alle zu lesen. Der Podcast Fragen an den Autor erledigt das für euch. Kai Schmieding und Jochen Marmit sprechen mit den Autorinnen und Autoren über ihre größten Aha-Momente. Mal geht's um die großen Fragen der Gesundheit, der Geschichte oder um das Universum. Mal auch um so kleine Mikrokosmen, zum Beispiel warum Bienen so schlau sind oder warum Spinnenmännchen sich freiwillig von ihren Weibchen fressen lassen. Jede Folge nimmt sich die Zeit, um wirklich in die Themen einzutauchen. Und das Beste ist, ihr könnt den Gästen sogar eure eigenen Fragen stellen. Neue Folgen von Fragen an den Autor gibt's immer sonntags in ARD Sounds und überall, wo ihr eure Podcasts hört. Wir hören uns in 2 Wochen wieder. Bis dahin, macht's gut, bleibt gesund und lasst es euch schmecken.